Und dann habe ich den mal angeschrieben und so gefragt, können wir auch mal vielleicht Fotos machen? Dann habe ich auch was mitgebracht. Und zwar ein Hundeklicker. Für viele Menschen das, was sie spüren wollen, dieses Ausgeliefertsein.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Sex in Berlin. Ich habe heute die große Ehre, Mary Ellen da zu haben. Vielen Dank fürs Kommen extra hierher. Wir würden heute darüber reden, was so BDSM, verschiedene Spielarten eigentlich für gute, vielleicht auch für gefährliche Seiten haben, wie gute Aufklärung geht und wie das vielleicht auch für jüngere Menschen gut erklärt wird. Weil das ist deine ganz, ganz große Stärke, dass du sehr liebevoll, sehr persönlich Dinge erklärst, die vielleicht nicht der totale Standard sind, aber gerade in ihrer Besonderheit kaum besser erklärt sind und zu ganz vielen Menschen, glaube ich, auch vordringen können, weil du das eben so gekonnt auch tust.
Danke, liebe Nick, und danke für die Einladung. Genau, Aufklärung ist, glaube ich, das. Also ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich mal da landen würde, BDSM-Aufklärung auf Social Media zu machen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich.
Was war dein Berufswunsch früher?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe mich immer so ein bisschen lost gefühlt. Und so gesehen fühle ich mich in dem, was ich da tue, tatsächlich sehr wohl, weil es ist eine super sinnvolle Aufgabe. Ich glaube, ich habe, also das ist alles aus einer Spontanität eigentlich entstanden. Ich habe einen TikTok hochgeladen, wo ich über einen Stammtisch berichtet habe. Und ich habe gedacht, ich mache das nur für mich. Und dann kamen darunter aber ganz viele Kommentare, kannst du das mal erklären? Und so kam das eben. Und dann habe ich auch gemerkt, also mir war vorher schon bewusst, wie viel Notwendigkeit für gute Aufklärung besteht. Aber dass das auch über Social Media geht, daran hatte ich irgendwie gar nicht gedacht. Und es war so ein Zufallsfund. Und es ist eigentlich auch total logisch, weil Menschen trauen sich da eben ihre Fragen zu stellen.
Was sind so typische Fragen, die du bekommst?
Zum einen, wie kann man anfangen? Weil das war mir früher auch gar nicht bewusst, dass es ja auch für junge Menschen viele Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen oder Partys zu finden und so weiter. Und wenn du erstmal nur diesen Wunsch hast, diese Fantasie vielleicht, okay, ich möchte das irgendwie ausleben, dann weißt du ja gar nicht, okay, wie finde ich jetzt jemanden? Wie finde ich überhaupt andere Menschen, denen das genauso geht? Du fühlst dich ja erstmal komplett lost vielleicht damit und alleine. Das ist eine große Frage, aber auch sowas wie, okay, was ziehe ich eigentlich an? Das hatte ich jetzt in letzter Zeit viel, dass ich darüber gesprochen habe, weil es alle Menschen, die irgendwie mal auf ein Event gehen möchten, wo es vielleicht einen strengen Dresscode gibt, dann beschäftigt, weil es ja auch so ein Sprung in so eine neue Welt ist.
Also, was ziehe ich an? Ich finde das immer wieder eine interessante Frage. Es gibt ja verschiedene Arten von Events und meistens steht ja auch so in der Beschreibung daneben, was man machen soll. Da steht ja manchmal nur so Kinky Dress und nicht Straßenkleidung. Du bist sehr, sehr schön angezogen, wenn ich das sagen darf. Viele verschiedene Details auch an dir, vom Schmuck, natürlich deine sehr wunderschönen Haare, aber auch praktisch, du gibst dir auch viel Mühe mit deinem Look. Wie wichtig ist es für dich, auch nach außen einen bestimmten Stil zu zeigen? Und wie wichtig ist es, auf verschiedenen Feiern sich auch unterschiedlich anzuziehen?
Ich glaube, im Alltag versuche ich immer so ein bisschen was von meiner Persönlichkeit so mit in meinen Stil zu bringen. Das bedeutet nicht, dass ich immer so rumlaufe, aber zum Beispiel jetzt hier, ich habe jetzt hier gerade so einen Lackharness an und Lackschuhe und dann denke ich mir, ja, also das würde ich jetzt auf einer Kinky-Party anziehen, aber ich bin ja auch alternativ unterwegs so an sich. So, das ist ja auch eine Alternative.
ICE?
Genau, im ICE, gar kein Problem. Also in Berlin sowieso nicht, da guckt dich keiner komisch an. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, so, ich möchte mich so ausdrücken und hält mich jetzt die Meinung von anderen Leuten, wenn das jemand komisch findet, davon ab. Und irgendwie möchte ich eben nicht, dass mich das davon abhält, so einen kleinen Teil wie so ein Harness und Accessoire halt immer auch am Alltag zu tragen. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass ich immer so rumlaufe. Es gibt auch Tage, wo ich in Jogginghose rumlaufe und dann zu Hause bin. Aber ich versuche oft eben dieses kleine bisschen, was mir diese BDSM-Szene auch mitgegeben hat, sodass ich eigentlich selber sein darf, hat sich auch so ein bisschen in meinem Alltag und meinem Stil tatsächlich so niedergeschlagen, dass ich mich eben selbstsicherer darin fühle, das auch nach außen zu transportieren.
Vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. BDSM, erklär es gerne noch mal, weil du die Expertin bist fürs Erklären. Und auch, was das so für eine ganze Persönlichkeitsentwicklung auch mit sich bringt, sich auch mit der Sexualität auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch, wenn man so ein bisschen einen Stil findet oder eine Idee findet, was es einem vielleicht auch für Halt geben kann.
Ja, also beim BDSM geht es um sexuelle oder nonsexuelle Fantasien, die sich um Macht und Unterwerfung drehen. Und ich lasse das jetzt bewusst sehr offen, weil es am Ende eben das ist, was du draus machst. Ich glaube, alle Fantasien im BDSM oder alle Menschen, die das da irgendwie drauf stehen oder sich darin wiederfinden, die finden diesen Macht- und Unterwerfungsaspekt sehr schön. Aber wie das dann im Grunde dann ausgelebt wird, ob das jetzt klassisch Spanking ist oder ein bisschen subtiler oder ob man das irgendwie durch den Alltag zieht oder halt nur ganz punktuiert irgendwie im Schlafzimmer nutzt, das ist ja jedem selber überlassen. Da gibt es nicht, wie man so schön sagt, die BDSM-Bibel, nach der jeder zu leben hat. Und was eben auch ein Punkt ist, wo ich viele Leute immer gerne abhole, so ey, macht das, was sich für euch richtig anfühlt und macht das, was ihr abgesprochen habt. Und da sind wir natürlich schon beim großen Punkt, Konsens. Das zieht sich ja wirklich durch alles durch und ist gerade beim BDSM so absolut essentiell, dass natürlich nichts funktioniert in dieser Szene ohne klare Absprachen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch aus dieser Szene mit in meinen Alltag mitgenommen habe, weil zum Beispiel, als wir uns begrüßt haben, hat mich schon mal jemand darauf angesprochen, dann frage ich die Leute meistens, möchtest du eine Umarmung? Mhm. Das hat sich irgendwie so aus dieser Szene so rausentwickelt, dass man Leute ja auch im Alltag fragen kann, was sie eigentlich wollen. Ist es okay für dich, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, wenn es vielleicht besonders aufwühlend ist oder so? Und das ist irgendwie, sind so viele kleine Sachen, die ich tatsächlich irgendwie da so mitgenommen habe und wo ich den Menschen, die mich damals irgendwie aufgenommen haben, als ich damit angefangen habe und mir das so mitgegeben haben, sehr, sehr dankbar bin.
Lass uns da doch nochmal reingehen. Wie alt warst du, als du diese, sagen wir mal, jetzt nicht absolut Standard von Hollywood in jede Serie gedrückte Sexualitätsausdrucksart gefunden hast?
Möchtest du wissen, wann ich das erste Mal quasi darüber nachgedacht habe, also irgendwie gemerkt habe, okay, in mir ist was da in diese Richtung? Oder wo ich tatsächlich dann angefangen habe, in die Szene zu gehen, mich damit zu beschäftigen. Das sind ja zwei unterschiedliche Zeitpunkte.
Das stimmt. Ich könnte gar nicht sagen, wann ich das erste Mal über Sexualität nachgedacht habe. Wenn du das so genau weißt, würde mich das sehr interessieren.
Ich glaube, mir geht es so wie vielen anderen Menschen in der Szene, dass wir das irgendwie, oder dass ich das jetzt schon auch in jungen Jahren irgendwie schon wusste. Also ich habe zum Beispiel, also bei mir ist es klassisch so, ich habe mit den Kindern in meiner Straße irgendwie Fesseln gespielt und Fangen und so. Und dann, wer dann gefangen wurde, der wurde dann gefesselt oder so. Und ich wusste natürlich nicht, was das bedeutet. Und damals war das auch nicht sexuell, aber so rückblickend habe ich immer schon gedacht. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel jemand in Filmen gefangen genommen wurde und dann gefesselt wurde oder so, fand ich das damals schon immer spannend. Und ich wusste irgendwie schon immer, okay, irgendwas ist da. Gleichzeitig, ich verorte mich ja auch auf dem asexuellen Spektrum. Und das, so gerade in der Jugend, wo man dann gemerkt hat, okay, das hat vielleicht was Sexuelles, aber eigentlich habe ich da auch einen ganz anderen Bezug zu als Menschen in meiner Klasse, war ich da in so einem komischen Spagat, in so einem komischen Limbo, wo ich wusste, okay, das eine, diese Fantasien, das ist irgendwie so ein Erwachsenenzeug, das hat irgendwie was mit Sexualität zu tun, aber ich selber hab da irgendwie einen anderen Zugang zu und bin da irgendwie anders. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass da das Chaos im Kopf komplett vorprogrammiert war.
Wo kommst du her?
Aus der Nähe von Hannover.
Und gab es dann da Angebote schon bei euch irgendwo? Also gibt es dann da eine tolle Fetischparty für junge Menschen? Ja?
Nee. Also mittlerweile glaube ich schon tatsächlich. Aber also wie alt war ich da? 16, 17, 18 so. Mein bester Freund war das Internet. Und Menschen, mit denen ich im Internet irgendwie Kontakt hatte, die waren vielleicht ein bisschen offener. Die waren auch irgendwie in einer alternativen Szene. Und ich weiß, dass mir irgendwann mal jemand Fessel-Tutorials auf YouTube gezeigt hat. Und es war wie ein kleiner Porno damals für mich. So, oh mein Gott, dieses Fessel-Tutorial. Und da habe ich dann zum ersten Mal gecheckt, okay, es gibt Menschen, die das irgendwie machen. Das scheint was zu geben, aber das sind ja alte Menschen. Also von meiner Perspektive damals so. Gibt es für mich junge Menschen auch irgendwas? Also das war ja schon das nächste Problem. Das war ja dann so unerreichbar. Okay, die machen das. Aber wo und was? Das hat sich damals noch gar nicht für mich so ergeben. Das war so unerreichbar weit weg tatsächlich.
Und eben im Digitalen und nicht im Realen.
Genau, ja.
Und wann gab es die ersten realen Auseinandersetzungen damit oder Ideen, als du dann deine ersten Partnerin, Partner hattest? Mhm.
Ich glaube, das war ein bisschen parallel. Ich weiß, dass ich war dann auf einem Portal für Models und Fotografen angemeldet, weil es ein bisschen so mein Hobby war. Und irgendwann habe ich dann Fotografen kennengelernt, der Shibari-Fotos gemacht hat, also Fesselfotos. Und den dann anzuschreiben wegen den Fotos war dann irgendwie so ein, das war das erste Mal, dass ich quasi jemanden gesehen habe in direkter Erreichbarkeit, sage ich mal, zu mir. Damals war ich 19 oder so. Und dann habe ich den mal angeschrieben und so gefragt, so, können wir auch mal vielleicht Fotos machen? Was war irgendwie so ein bisschen niedrigschwelliger als jetzt wen anderen, also keine Ahnung, als jetzt irgendwie jemanden wegen des Fesselns zu fragen. Mhm. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. So, ich bin dann als 19-jähriges Mädel da zu dem nach Hause gefahren, habe mich fesseln lassen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Das ist natürlich eine ganz große Red Flag. Ich hatte aber Glück, dass der Mensch halt vernünftig war und ich mit meiner ersten Fesselerfahrung dann wieder rausgegangen bin. Und das war dann
und
natürlich...
Und die war gut.
Ja, das war... Ich war wirklich wie geflasht, weil diese ganzen... Es war dann endlich mal real, weißt du?
Mhm.
Und dieser Mensch war eben gut vernetzt in NRW damals, wo ich dann hingezogen bin. Und der hat mir einen Verein an die Hand gegeben, der Stammtische für junge Menschen organisiert, die SMJG. Und ab da hat sich dann diese Tür zu dieser Real-Life-Community mhm. tatsächlich dann eröffnet. Das war natürlich super spannend.
Du machst sehr besonderen Inhalt und du erzählst von einer sehr offenen, persönlichen und auch auf verletzliche Art und Weise. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dein Körper nicht total standardmäßig funktioniert, wenn ich das vorsichtig ja. ausdrücken kann.
Genau, da mache ich auch gar kein Geheimnis drum. Also ich habe eine Muskelkrankheit, das bedeutet, dass meine Muskeln schwächer sind als die von gesunden Menschen. Das merkt man mir jetzt so von meiner Statur oder so nicht an. Manchmal sieht man was das, wenn ich laufe. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das eine unsichtbare Behinderung ist. Und dann geht es natürlich auch viel um Repräsentation. Zum Beispiel habe ich auch heute noch das Problem so in mir drin, dass ich mich manchmal nicht traue, alleine auf Events zu gehen, weil ich nicht weiß, okay, ist die Location barrierefrei? Haben Menschen Verständnis dafür, wenn ich um Hilfe fragen muss, zum Beispiel, weil die Sitzgelegenheiten sehr niedrig sind?
Wie hier zum Beispiel, leider.
Wie hier zum Beispiel. Hier habe ich dich ja auch gefragt, aber bei dir weiß ich, okay, du wirst dafür Verständnis haben. Und selbst wenn man weiß, okay, diese Person hat vielleicht Verständnis dafür, ist es ja immer noch so ein Überwinden. Und ich glaube, in meinem Content, ich mache daraus kein Geheimnis. Erstens, weil es gar keinen Sinn ergibt, das zu verstecken. Warum auch? Gehört ja zu mir dazu. Aber vielleicht kann ich damit einer anderen Person ein bisschen Mut machen. So, ey, ich bin ein Angsthase. Ich hatte damals richtig viel Schiss, zu meinem ersten Event zu gehen. Und ich habe das auch geschafft. Das kannst du auch. Weil chronische Krankheiten oder unsichtbare Behinderungen äußern sich ja in so vielen Shapes and Sizes. Und da irgendwie was mitzugeben, ist irgendwie sehr erfüllend.
Und inwieweit kann dann zum Beispiel BDSM einen Rahmen geben, der vielleicht auch, sagen wir mal, noch haltender ist als andere Sachen? Also gerade so bei Fesseln als Beispiel.
Ja. Tatsächlich ist Fesseln ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich das Gefühl habe, dass das meinem Körper sehr gut tut. Auf eine physische Art und Weise, aber natürlich auch emotional. Zum Beispiel, wenn jemand wie ich, ist natürlich Physiotherapie ein Ding. Und also bei Physiotherapie geht es ja auch um bewusstes Dehnen und im Prinzip um bewusste Körperbewegungen. Und ähnlich ist es bei Shibari auch, weil, oder zumindest für mich, ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber zum Beispiel in dem Moment, in dem du gefesselt wirst, bist du vielleicht auch in einer Position, die vielleicht für deinen Körper anstrengend ist, aber nicht zu strapazierend. Und in dem Moment, in dem das aber ein bewusster Rahmen ist, ich meine, eine Person, mit der ich fessel, darüber aufgeklärt habe, hey, mein Körper hat diese Besonderheiten und die gewahrt werden, habe ich eher das Gefühl, dass es für mich ähnlich wie Physiotherapie wirkt, weil es einfach eine bewusste Körpererfahrung ist. Und es gehört natürlich auch viel Mut dazu, zu sagen, hey, ich habe diese Einschränkung. Wenn du jetzt mit wem anders fesseln würdest, dann wäre die Person vielleicht flexibler, sportlicher, die Fesselung sieht dann ästhetischer im Sinne von normschöner aus, wenn das ein krasser Backbend ist, also wenn man den Rücken so krass da durchbiegen kann oder so, das kann ich halt nicht. Aber in dem Moment, in dem du sagst so, hey, ich kann das nicht, ist es okay für dich, dann entscheidet sich ja die andere Person auch bewusst dafür, mit dir mit dieser Einschränkung zu fesseln. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, gesehen zu werden. Und das, immer wenn ich das im BDSM-Kontext erlebe, fühle ich mich sehr wohl dabei tatsächlich.
Du hast mir auch Sachen mitgebracht, damit wir vielleicht BDSM noch mal ein bisschen zeigen, was es so alles gibt.
Ja, gerne.
Was hattest du in deinem Täschchen im ICE hier?
Also ich war leider ein bisschen eingeschränkt mit den Sachen, die ich jetzt mitbringen konnte. Aber ich habe mir hier 3 verschiedene Sachen mitgebracht. Womit wollen wir anfangen? Was glaubst du, ist das, was...
Ja, also das in der Mitte würde ich sagen, ist das eine Peitsche oder...
Genau, also das ist... Ich weiß nicht, ich glaube, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Ich glaube, wir haben da immer Slapper zugesagt, weil es ein bisschen slappt. Im Prinzip kann man jetzt hier sehen vielleicht, es ist ein kleines Stück Kunstleder oder Leder, das hier einen Karabiner hat, aber wo du hier anfassen kannst. Und am Ende sind es hier 2 Tails, sag ich mal. Und wenn man halt hier dann so, dann macht es ein schönes Geräusch und tut mitunter auch sehr weh. Und das, obwohl es eigentlich sehr süß und klein aussieht.
Ist auch to go wahrscheinlich gut zu verwenden.
Ja, tatsächlich auch. Oder für Partys hier mit dem Karabiner, dass man das sich hier so schön an die Hose klicken kann.
Mhm. Und dann auf den Po, auf die Oberarme.
Genau, also Po oder Oberschenkel zum Beispiel ist natürlich immer da, wo, ich sag mal, jetzt keine inneren Organe oder Gelenke liegen oder Hals und alles, was Richtung Kopf dann geht, sowieso nicht. Aber grundsätzlich beim Spanken sollte man eben schauen, keine Gelenke, keine inneren Organe. Aber jetzt gerade so, wo viel Hautfläche ist, wo viel Fett vielleicht auch ist, also Hintern und Oberschenkel, das ist schon okay.
Oh, schön, ja. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da hat einer immer so gespankt, aber nur so hin und her. Das klang fast aus wie so ein Trommler.
Ja.
Das war dann irgendwann auch so ein bisschen, dass ich dachte, was ist es jetzt, was er da macht? So.
Ja. Aber,
also das wirkte dann jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte.
Es gibt auch Menschen, die irgendwie im Takt zur Musik
spanken. Ja, so wirkte das so ein bisschen.
Und ich habe aber manchmal das Gefühl, für Menschen damit, also die das nicht so häufig sehen, ist das dann fast so ein bisschen befremdlich, weil es dann so... weil es dann so okay, aber du fügst dieser Person ja jetzt gerade Schmerzen zu, ja, und aber dann so rhythmisch und fast schon so ein bisschen lustig. Und aber ja, das gehört auch dazu. Also wir sind ja nicht alle, wir gehen ja nicht zum Lachen in den Keller. So, das denken auch viele Menschen und das ist dann immer schön auflockernd. Nee, und was ich noch dabei habe, das sind hier zwei Bambusstäbe, die zusammengehalten sind mit so etwas stärkeren Gummibändern. Und wenn man die hier so ein bisschen aufspreizt, dann kann man da Dinge reinstecken. Und jetzt vor allem, weißt du, also ich habe es dir gerade gesagt, aber...
Die Zunge hast du gesagt?
Ich habe genau, die Zunge hauptsächlich, also für mich ist es jetzt für die Zunge, also ein bisschen Zungenknebel. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel Nippel da gut mit einklemmen. Das ist natürlich sehr fies.
Nippel oder größere freiliegende Körperteile, die sich hier durchschieben lassen, wahrscheinlich.
Mhm. Man kann kreativ werden.
Man kann kreativ werden. Okay. Grundsätzlich gilt ja bei BDSM auch halten, Druck, fest, also quasi einen festen Rahmen geben oft. Eben ein Teil auch, dass man einen schmerzhaften Impuls hat, also dass man eben auch was spürt, was jetzt über zarte Streicheln hinausgeht. Ne? Wie lange würdest du dann, sagen wir mal, eine Zunge da drin halten wollen?
Ich glaube, also das ist sehr individuell. Also grundsätzlich ist das jetzt nicht hochrisikoreich. Man muss aber trotzdem natürlich auf den Kontext aufpassen, dass es passt. Zum Beispiel so ein Knebel kann man gut im Sinne von Fesseln verwenden. Also wenn eine Person gefesselt ist, kann man den zum Beispiel jetzt auch für die Zunge verwenden. Aber dann ist es natürlich nicht mehr okay ein Knebel, sondern das ist im Kontext des Ganzen. Das heißt zum Beispiel, wenn die Fesselung anstrengend ist oder auch nicht, aber in dem Moment, wo du die Zunge geknebelt hast, kannst du ja nicht mehr kommunizieren. Mhm. Das heißt, es ist eher so ein extra Spice, anstatt jetzt Menschen da lange drin zu lassen.
Also ein bisschen, ist für eine kurze Intervention vielleicht.
Genau, ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil es muss nicht immer super lang sein, so ein bisschen. Und alleine dieses zu zeigen, wenn du jetzt in der dominanten Position bist als Top, alleine, dass du es kannst, ist ja schon eine Sensation. Das ist ja schon ausgeliefert sein. Das muss nicht unbedingt über 20 Minuten oder so outgestretched werden. Mhm. So, alleine, dass du es kannst, dass du es mit der anderen Person machen kannst, ist ja schon für viele Menschen das, was sie spüren wollen, dieses Ausgeliefertsein.
Und das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass es auch ein Spiel mit Machtverhältnissen ist und mit wer gibt eigentlich auch ein Vor. Und neben dem Rahmen, den man mit zum Beispiel Seilen, mit verschiedenen Dingen, die dich fixieren oder auch einen bestimmten körperlichen Impuls geben, kann man ja eben auch über den Kopf dominieren. Das heißt, man sagt dem anderen, was die Person tun soll und steckt einen Rahmen ab, sagt genau, dass quasi die eine Person auch einfach das ganze Spiel vorgibt zum Beispiel. Also wie ist das jetzt? Das würde ich mir zum Beispiel an die Zunge machen. Jetzt will ich dir aber ein Signal geben, dass es mir wirklich zu viel ist.
Mhm. Dafür habe ich auch was mitgebracht. Und zwar ein Hundeklicker. Also du wirst es jetzt hören, der ist richtig laut, ne?
Ja, der ist richtig laut. Ja.
Also gerade wenn du mehrmals draufklickst, dann ist es eigentlich ein unmissverständliches Signal. Das Problem ist natürlich, dafür musst du die Hand nicht frei haben, aber du musst es der entsprechenden Person zum Beispiel so um den Arm machen, dass sie das nicht verlieren kann, auch wenn sie sich bewegt. Also es muss irgendwie auch ein nonverbales Safe Word geben, das für solche Fälle neben dem Verbalen natürlich erreichbar ist. Weil verbale Safe Words kennen wir alle, aber an nonverbalem denken vielleicht nicht alle und habe ich lange ehrlich gesagt auch nicht. Genau, und da ist zum Beispiel meine Möglichkeit eben dieser Hundeklicker, der ist ja auch super easy zu beschaffen.
Mhm. Praktisch im Alltag kann man immer dabei haben. Ich finde eigentlich beides. Neulich hatte ich einen Kunden, der hat nicht aufgehört zu reden. Da hätte ich gerne diese Stäbchen dabei gehabt, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Wie kann man das denn so in Partnerschaften einsetzen? Wir haben ja schon über Consent gesprochen oder du hast das kurz erwähnt. Was hilft dir oder uns allen vielleicht auch eine Auseinandersetzung mit dem BDSM-Bereich, um egal in welche Arten von Beziehungen, immer wieder Consent zu besprechen und auch herzustellen?
Zum einen gibt es in BDSM-Sessions, sollte man, bevor man überhaupt irgendwas macht, ein Konsensgespräch führen, was schon mal gut ist, um so einen grundsätzlichen Rahmen entweder für die Länge der Partnerschaft oder die Länge der Spielpartnerschaft zu besprechen oder jetzt für dieses eine spezielle Ding. Aber auch so Check-ins hinterher, nämlich die Aftercare, also wirklich aktiv nachzufragen, okay, möchtest du mir Feedback geben? Hat dir etwas gut gefallen? Hat dir aber auch etwas nicht gut gefallen? Das ist etwas, was auch in einer Beziehungskonstellation in Form von so Beziehungs-Check-ins, finde ich, sehr hilfreich ist und was ich in meiner Wahrnehmung, was viele Menschen in der BDSM-Szene, die alle möglichen Arten von Beziehungen haben, eben durch solche Check-ins auch praktizieren, was ich so von meinen Vanilla-Freunden irgendwie noch nicht so wahrgenommen habe. Was ich aber eine schöne Möglichkeit finde und was ich eben auch selber tatsächlich in meiner Beziehung mache. Aber auch grundsätzlich so ein Hinterfragen, mache ich das jetzt gerade oder bin ich bereit, das zu machen, um meiner Partnerperson zu gefallen, um deren Willen? Oder willige ich ein, weil ich das wirklich möchte? Das kann sich auf Sexualität beziehen, aber es kann sich natürlich auch auf alles andere im Leben.
Den Abfall.
Ja, genau. Und wenn du dich dafür entscheidest, das für deine Partnerperson zu machen, dann ist das ja legitim und in Ordnung, solange du dir bewusst bist, solange man sich eben bewusst dafür entscheidet. Und ich glaube, das ist etwas, was mir BDSM auch nochmal mitgegeben hat, was sich so in die Beziehung mit reinzieht. Und in dem Moment, in dem du BDSM mit deiner Partnerperson ausleben kannst, bist du sehr nah mit dieser Person, weil dieses Vertrauen, das manifestiert sich in der Session nochmal mehr. Also, wenn ich nach einer Session mit meiner Partnerperson Aftercare betreibe, einfach im Bett liege, dann ist das so ein krasses Gefühl von Nähe, was so schön ist und was uns immer wieder so nah zusammenbringt, was ich einfach als sehr intensiv wahrnehme tatsächlich.
Kannst du mir noch eine schöne Geschichte erzählen? Du machst auch Veranstaltungen. Mhm. Jetzt kommen Menschen zum ersten Mal vielleicht auch auf so eine, trauen sich mal, sind vielleicht auch sehr jung, trauen sich das erste Mal, sich bestimmte Kleidung anzuziehen, auf so ein Event zu gehen. Was erlebt dann jemand? Oder hast du eine Geschichte, was dir vielleicht jemand nachher auch später erzählt hat?
Ich habe eine Freundin von mir, von der ich weiß, sie ist in einer Partnerschaft und sie ist auf jeden Fall BDSM interessiert und hat auch Erfahrung. Aber sie hat immer gesagt, Playpartys oder Events grundsätzlich, das ist nichts für mich, ich fühle mich da nicht wohl, ich kann mich da nicht fallen lassen, da sind andere Menschen. Was erstmal etwas ist, was ich komplett nachvollziehen kann. In dem Moment, in dem du zu so einer Party gehst, also wir müssen einmal vielleicht kurz unterscheiden, Tanzpartys und Playpartys. Tanzpartys sind in einem Club, wo es vielleicht eher ums Tanzen, ums Feiern geht, in sexpositiver Atmosphäre. Und Playpartys sind vielleicht eher in einem Swingerclub, in einem BDSM-Club, wo es primär ums Ausleben, ums Socializen geht. Ich rede jetzt hier über Playpartys. Und wenn du auf so einer Playparty bist, dann siehst du da Dinge, die du woanders vielleicht noch nicht gesehen hast. Nackte Menschen, die irgendwie BDSM ausleben. Vielleicht hat man das sonst immer nur im Privaten gemacht. Und sie meinte, sie war einmal auf so einer Playparty und hat sich dann nicht wohlgefühlt, kam auch nicht in die Session rein und hat das dann für sich so abgestempelt. So, das ist nichts für mich. Und dann war die neulich auf einer Party von mir und also was mich, glaube ich, am meisten gefreut hat, war, dass sie hinterher zu mir gesagt hat, so, okay, ich glaube, ich muss das nochmal hinterfragen. Ich glaube, Partys sind doch was für mich. Nur vielleicht nicht die, auf der ich bisher war. Und ich glaube, ich muss da nochmal meinen Horizont erweitern und schauen, was es da noch so gibt. Weil es war nicht das Konzept von Party, das ihr nicht gefallen hat, sondern vielleicht diese eine spezielle Party. Und das ging so direkt ins Herz. Weil ich glaube, alles, was ich mit meiner Arbeit irgendwie so machen möchte, ist Menschen den Zugang zu geben, sich wohlzufühlen und Anschluss in dieser Community zu finden, sich verstanden zu fühlen. Und das ging einfach runter wie Butter. Und was war es jetzt genau? Ich glaube, vielleicht so ein vorurteilsfreier Raum. Was ich manchmal als Feedback von der Community mitkriege, ist, dass Playpartys manchmal eben nicht diesen offenen Raum schaffen, dass sich Menschen wohlfühlen können. Und dann aber einen Fokus drauf zu legen.
Woran liegt das dann?
Oft dann tatsächlich an Bodyshaming oder an doch irgendwie an Kinkshaming, was ich halt irgendwie ein bisschen traurig finde, wenn man auf einer Playparty ist und dann irgendein besonderer Kink irgendwie ausgeschlossen wird. Das stößt, glaube ich, Menschen ab. Oder doch, dass Menschen vielleicht in Polybeziehungen leben und dann zu dritt oder noch mit mehr Menschen dort auftauchen, nicht so ein bisschen unterschwellig abgewiesen werden oder nicht so als Teil der Gruppe gesehen werden. Das finde ich, wenn Menschen mir das berichten, immer wirklich sehr, sehr schade.
Ich war jetzt neulich auf einem Event und ich hatte schon so ein bisschen komische Gefühle vorher, weil ehrlicherweise gehe ich nicht so gerne zu Sachen, die Männer organisieren. Gerade wenn sie es noch für jüngere Frauen organisieren, habe ich einfach schon, sagt mein Bauch oft, irgendwas gefällt mir daran nicht. Jetzt habe ich mich einmal überwunden und vorher war schon das Problem, der Mann nimmt nur die männliche Form, gendert gar nicht. Also nicht mal, was heißt gendern, er nimmt keine geschlechtergerechte Sprache und lädt aber nur Frauen ein. Also auch nur Frauen, also nur ein Geschlecht lädt er ein und spricht sie als Teilnehmer an. Also da war schon sowas am Anfang, was ich irritierend fand. Und dann hat der zum Beispiel einmal überwiegend Frauen explizit eingeladen und die ganze Zeit mitgemacht als Einladender in seinem Haus, was so eine ganz komische Dynamik auch hatte. Was sind denn Sachen, wo du Leuten auch abrätst, also irgendwo hinzugehen? Weil gerade Sexpartys, Playpartys können ganz befreiend und großartig sein, aber sind eben wie alle Räume, wenn Menschen zusammenkommen, können auch schwierig sein.
Ja, das ist ein echt guter Punkt. Also zum einen hör auf dein Bauchgefühl. Wenn irgendwas sich komisch anfühlt, selbst wenn man das nicht genau benennen kann, dann nimm dich lieber zurück und hör auf dein Bauchgefühl, such dir eine andere Veranstaltung. Es steht und fällt oft mit den Organisierenden leider. Manchmal steckt man im Vorfeld nicht drin. Wenn man zum Beispiel auf Stammtischen oder anderen Events grundsätzlich mit der Szene vernetzt ist, dann hat man den großen Vorteil, dass man ein bisschen nachfragen kann, okay, welche Events sind denn empfehlenswert? Also, dass man da schon mal Events, die, ich sag mal, bekannt sind als, okay, der Mensch, der das organisiert, ist irgendwie ein bisschen weird oder da gab es schon mal Vorfälle, um die sich nicht besonders gekümmert wurde, dass man die direkt schon mal meiden kann, einfach weil man diesen Community-Input hat. Und ich glaube aber, was sonst, was zumindest etwas ist, was wir, also ich habe auch eine Zeit lang einen Stammtisch mitorganisiert und da kamen natürlich auch immer ganz Menschen, deren erster Kontakt das zur Szene war, dorthin. Und eine Sache, die wir tatsächlich in der Anfängerrunde immer mitgegeben haben, ist, dass man Leuten nicht blind vertrauen darf. Den Fehler habe ich ja auch gemacht mit der Person, mit der ich gefesselt habe, wo ich einfach nach Hause gegangen bin mit der Person, weil ich naiv war. Und das ist zum Beispiel in der Szene so, wenn eine Person organisiert, irgendwie einen hohen sozialen Status in dieser Community hat, dass man dann manchmal vergisst, dass auch diese Personen entweder unbewusst Fehler machen können oder bewusst Fehler oder Machtstellungen ausnutzen können. Das heißt, einfach so eine grundsätzliche Sensibilität für Machtstrukturen in der Community. Denn sobald jemand etwas organisiert oder irgendwie bekannt ist, und das trifft auch auf mich zu, stellt man diese Person vielleicht auf so ein Podest und glaubt ihr eher Dinge und wird dann vielleicht ausgenutzt, gerade wenn man auf jemanden hereinfällt, dessen Ziel das ist. Das heißt, da irgendwie so eine Sensibilität zu schaffen, ist wichtig. Und das ist auch erst mir, als ich mich damit beschäftigt habe in dieser Community, irgendwie klar geworden, dass mit Status irgendwie Macht einhergeht tatsächlich.
Gut, das ist, wenn es dann bei Händen in Händen wie von dir ist, ist es wahrscheinlich ganz gut angelegt auf jeden Fall.
Ich gebe mir Mühe.
Sexpositivität bedeutet ja auch nicht, dass Sex immer das Gute ist, sondern es ist eigentlich, ich mag meine Arbeit so gerne, weil ich es wichtig finde, dass wir eigentlich von sexpositiven Orten, die gut gemacht sind, was fürs ganze Leben lernen können. Und dass wir da eigentlich dieses Lernen, wo fängt meine Grenze an, wie frage ich nach dem, was die andere Person möchte, wie drücke ich das aus, wie höre ich auf mich und mein Bauchgefühl, wie gehe ich aus Situationen oder sorge auch dafür, dass ich zum Beispiel, was ich nicht alleine bin in Situationen oder so, dass ich eigentlich im besten Fall von guten Angeboten was lerne, was ich danach auch in der U-Bahn anwenden kann.
Ja, total.
Oder auf einer normalen Party und dass ich eigentlich das Oktoberfest von einer Kinky-Fetisch-Party was abschauen sollte.
Absolut.
Das ist eigentlich dieses Lernen der Gesellschaft von solchen, sagen wir mal, ein bisschen nischigeren oder extremeren Beispielen, dass da ganz, ganz viel Potenzial drin liegt, was wir alle eigentlich mit in patriarchales System nehmen können.
Absolut.
Und das finde ich so die Stärke, die da drin liegt. Was würdest du sagen, so zum Ende unseres Gesprächs, was möchtest du gerade jungen Menschen am liebsten mitgeben? Was wäre sowas, wo du sagst, jetzt liegt auch so ein neues Jahr vor uns, schwungvoll, kann's losgehen, schnappt eure Peitschen, lasst euch fesseln, schaut euch um, was es gibt. Was würdest du sagen, ist so ein Wunsch von dir, was du gerade in diesem Jahr noch anderen auch erzählen möchtest?
Geht zu eurem Stammtisch, endlich zu eurem Event, das ihr schon so lange ausgekundschaftet habt, aber euch noch nicht getraut habt. Der erste Schritt, wirklich zu einem Event zu gehen, ist das Schwerste. Das kennen wir alle, die da an irgendeinem Punkt mal waren, sich wirklich aufzuraffen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich möchte schauen, was in mir ist, ich möchte mit anderen Menschen darüber sprechen, traut euch bitte. Und geht auch nicht nur zu einer Veranstaltung, geht vielleicht auch noch zu zweien oder zu dreien, um die mitzunehmen, die für euch passt. Und das würde ich mir wünschen, das ist wirklich etwas, wo man, glaube ich, Leute manchmal ein bisschen stupsen muss. Ich weiß, dass ich diesen Stups damals gebraucht hätte. Und ich hoffe dann sehr, dass Menschen genau den Anklang und genau die Events finden.
So schön, herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Das war wieder eine Folge Sex in Berlin. Herzlichen Dank fürs liebevolle Lauschen. Ich habe mich sehr gefreut. Und für alle, die uns unterstützen möchten, wir haben ja zwei Bücher draußen. Einmal Sex in Berlin und dann Sex in ganz Deutschland plus Österreich und Schweiz. Das heißt Sex von den Alpen bis zum Meer. Beide Bücher findet ihr natürlich auf unserer Website. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Und kommt gerne einmal bei sexin.berlin vorbei. Und da findet ihr weitere schöne Artikel zu allen Themen rund um Sexpositivität. Bleibt liebevoll, geht gut miteinander um und lasst uns Stigmata und Vorurteile einfach dieses Jahr so viel wie möglich wegpacken und uns gut und verbindend begegnen. Herzlichen Dank. Tschüss, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn.